Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Jede Frau, die sich dafür entscheidet, sich wie ein vollwertiges, menschliches Wesen zu verhalten, sollte gewarnt werden, dass die Armeen des Status quo sie als eine Art schmutzigen Witz behandeln werden. Das ist deren natürliche und erste Waffe. Diese Frau wird ihre verbündeten Frauen brauchen. Und mit diesem Zitat von Gloria Steinem wünsche ich ein herzliches Willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Gloria Steinem, also...
welchen Ansprüchen reicht diese Frau nicht aus von Regula Stempfli?
Jetzt
nimm uns mit.
Die Isabel Rohner hat immer das Gefühl, ich habe hohe Ansprüche. Ich möchte hier festhalten, dass mich die Linken und die Feministinnen über die letzten Jahrzehnte immer begleitet haben. Ich bin aufgeblüht, ich habe viele Jobs gekriegt und ich habe ein erfolgreiches Leben in den ausgesprochen viel linker als Isabel Rohner, also in den ausgesprochenen linken Bewegungszeiten, in den ganzen, ich war immer pro-amerikanisch, aber ich verstand die neoliberale Kritik perfekt. Ich habe auch extrem gute kritische Artikel darüber geschrieben, über die Algorithmisierung der Welt, was das macht mit der Kapitalisierung, mit der Marx'schen These des Warenfetischismus und. Und dann muss ich realisieren, dass seit 2016, seit der Wahl von Donald Trump, genau mein Milieu völlig verballhornt in einem Wahnsinn Positionen vertritt, die wahrscheinlich eben mit der Algorithmisierung der Welt und dieser Warenwertung von allen Menschen entspricht, die aber überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, was ich unter Demokratie, Feminismus, Wohlfahrtsstaat, ein altmodisches Wort, und zum Beispiel auch der internationalen ArbeiterInnenorganisation in Genf, der ILO, gemeint habe.
So, jetzt musst du uns aufklären, wo jetzt deine Kritik an der großen amerikanischen Journalistin, Feministin, feministischen Vorreiterin, Publizistin Gloria Steinem, Jahrgang 1934 liegt, die in den 1960er Jahren einen feministischen Bestseller geschrieben hat mit der, wie hieß der nochmal, Weiblichkeitswahn.
Genau.
Gegen die Mystifizierung der Frauen, die in den 1970er Jahren das zentrale feministische Magazin in den Staaten gegründet hat. Und dabei fällt mir ein, dass ich gar nicht weiß, wie man dieses Magazin ausspricht. Ich glaube, es heißt einfach Miss, oder?
Miss, ja, MS.
MS.
Miss, ja, genau.
Miss Magazine, ja. Das gibt es bis heute, also von den 1970er Jahren bis heute. Sie hat das große Glück, ihren 90. Geburtstag erlebt zu haben dieses Jahr. Und ich wünsche ihr als einer Denkerin, die ich sehr bewundere, deren Werk mich auch persönlich sehr geprägt, sehr gestärkt hat auch, hoffe ich auch auf ein weiteres, noch sehr, sehr langes Leben, ein tätiges Leben. So, und jetzt deine
Unbedingt.
Kritik, nimm uns mit. Wo ist dein Problem
nein,
mit Gloria Steinem?
Es ist nicht ein Problem, Isabel Rohner, sondern es ist mein klassisches Unbehagen an der Entwicklung dieses Milieus, das enorm wichtig war in der Auflösung aller Werte in den 60er und 70er Jahren, eben mit dem Weiblichkeitswahn, der aber diese Ideologie, die aber im 21. Jahrhundert eine Ergänzung braucht. Weißt du, es gibt erstens mal die Frauensolidarität, also auch die Lächerlichmachung von der Mutterschaft und der sogenannten Hausarbeit, die jetzt Neudeutsch Care-Arbeit genannt wird, die hat sich natürlich in einer Ideologie verfestigt, die so eigentlich den Frauen schadet und die eigentlich zum Genderwahn direkt führt, indem nämlich Gloria Steinem quasi die kapitalistische Befreiung der Frauen, vor allem auch als Frauen auch gefordert hat und immer wieder fordert, indem diese Slogans sehr marktwirtschaftlich klingen, wird der biologischen Bedingtheit der Frauen nicht gerecht und ihren und der Notwendigkeit dieser Frauen, ich hasse das Wort, aber zu schützen oder also diese quasi diese Dualität von eines Frauenlebens, das eben nicht einfach nur ein abgeklatschtes Männerleben ist, außer sie hat keine Kinder, aber selbst dann ist es kein abgeklatschtes Männerleben. Diese Ambivalenz, diese neuen, wichtigen Themen, die wir gerade angesichts des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes immer wieder diskutieren, Isabel Rohner und Regula Stempfli, genau diese werden durch diese die sogenannten alten Feministinnen, also die, all die Kulturbestrebungen der 60er und 70er Jahre, die sich wirklich gegen das Bürgertum, gegen den Kapitalismus in einer radikalen Art und Weise gewandt hat, die damals wichtig war, die aber jetzt im 21. Jahrhundert eigentlich verheerend für die Frauen sich auswirkt.
Das,
in vielen Bereichen.
Das ist mir das noch nicht ganz klar. Also ich finde das gerade ganz spannend.
Tut mir leid, wenn ich mich nicht klar mache.
Ja, ist das nicht ein Grundproblem, dass wir heute 2024 Sätze von Denkerinnen in diesem Fall aus dem 19., aus dem 20. Jahrhundert in einen neuen Kontext setzen und dadurch problematisieren, weil genau das, was du beschreibst, also die Frauen in ihrem biologischen Frausein, ne, das war ein zentrales Thema aller Feministinnen und natürlich auch von Gloria Steinem.
Das finde ich großartig.
Gegen das Abtreibungsverbot agiert hat, gegen die Verklärung, Mystifizierung von Mutterschaft, von Frausein, gegen eine Schubladisierung von Frauen in grundsätzlich andere Lebensmöglichkeiten, als sie Männer offen stehen, weil sie Frauen sind. Mhm. Und da sehe ich dein Unbehagen nicht. Also wie gehen wir mit unserer Geschichte in unserer Geschichte Unbehagen auslöst?
Nein.
Nimm mich nochmal mit, bitte.
Die Bewegung, die Frauenbewegungen, die du als grundsätzlich so ansiehst, als gute Bewegungen, die ganz wichtige Themen von Frauen als Frauen aufgenommen haben, die sehe ich so nicht. Gerade bei Autorinnen, den US-amerikanischen Autorinnen der 60er und 70er Jahre, die sehe ich nicht mehr, weil sie eigentlich sehr US-amerikanisch, neoliberal, utilitaristisch die Frauen zu Waren umgeschaffen haben, indem sie zwar sehr wichtig den Mythos über Frauen, den patriarchalen Mythos über Frauen völlig entlarvt haben, das machen aber Frauen seit 200 Jahren, seit 2000 Jahren und Alain de Gauche einfach immer wieder lesen und erkennen. Oder ich finde, genau da, vielleicht ist es das. Steinem ist keine Alain de Gauche, weil sie die kulturelle Anpassungsstrategien von Frauen zwecks Überleben derart dekonstruiert, dass 2024 Mutter sein, zu den Eltern schauen, dass ein Leben auch außerhalb des Kapitalismus zu führen, als durchwegs naiv, negativ, Birkenstockträgerin etc. konnotiert wird.
Finde ich interessant. Sehe ich bei Steinem gar nicht in ihrem Text. Ich glaube, das ist eine Weiterführung und Interpretation. Und es erinnert mich
von ihrem Werk, meinst du? Da bin ich voll bei dir. Es gibt noch einen Grund.
Aber das ist grundsätzlich was anderes. Du kannst nicht, also auch ich kann Voltaire dekonstruieren, komplett. Nichtsdestotrotz.
Das ist einer der übelsten Antisemiten überhaupt.
Ja, aber.
Beerdige ihn.
Nein.
Doch, weil nein, es gibt viel bessere weibliche Autorinnen,
ja, natürlich,
zu seiner Zeit, nur, als dass wir den Voltaire jetzt so hochhalten müssen. Das ist immer mein Argument. Voltaire war ein dreckiger Antisemit. Er bleibt ein dreckiger Antisemit mit sehr klugen Sätzen zwischendurch, die aber, die er wahrscheinlich aber von Frauen kopiert hat. Also ich weiß, ich werde mich zwischen die Stühle setzen mit solchen Sätzen. Aber ich finde, aber du hast recht, in der Interpretation eines Werkes einer Frau.
Und es kann doch nicht sein, dass wir unsere Denkerinnen, Philosophinnen selber dekonstruieren, indem wir ihrem Werk, ihrer Aussage, ihrem politischen Kontext irgendwas rüberstürzen. Ich habe ein Beispiel, da was dich total erfreuen
wird. Moment, jetzt bin ich aber ja ganz böse. Why not? Jetzt klingst du wie die Linken, die dir entgegenschreien, wenn du über das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz ganz klug referierst, wirklich wahnsinnig einleuchtend, klingst du genau wie die, ja, das schadet der Sache, das schadet
Nein.
den Frauen, das schadet
Hallo.
Der Hallo. Geschichte.
Ich kriege heute Nachmittag Besuch von einer Freundin. Ich werde Apfelkuchen machen. Dieser Apfelkuchen ist sensationell, weil es ist ein Schweizer Öpfelfladde. Ja. Wenn ich aus diesem Öpfelfladde den aus dem Backofen hole und darüber Schweinemett gieße, ist es ungenießbar. Das hat aber mit meinem Öpfelfladde nichts zu tun. Ich weigere mich. Das ist die Deutung, die dann darüber kommt. Also. Aber ich habe letzte Woche...
Ich habe dir auch ein Beispiel dazu.
Ja, okay. Mein Beispiel ist jetzt ganz spontan und wahrscheinlich auch ein bisschen profan. Also, ich kriege viele Mails, gemeinsam mit Nicola Müller, mit der ich die Hedwig-Dom-Edition mache. Viele Mails und ehrlich gesagt, in der letzten Zeit nehmen sie zu, von Studentinnen und Studenten, die Rat suchen, die sich mit Hedwig Dom beschäftigen, das freut mich immer sehr, und die zum Teil Rat brauchen oder meinen, wir übernehmen Recherchearbeiten.
Ja, kenne ich.
Klammer, tun wir nicht.
Ja.
Letzte Woche, jetzt wird meine Geschichte immer länger, ich merke schon, letzte Woche habe ich eine Mail gekriegt mit, ich suche dieses Zitat. Können Sie mir sagen, wo Hedwig Dom das gesagt hat? Bitte mit Seitenzahl. Und das Zitat war, Regula Stempfli, das Zitat war irgendwie die Deutung der Frauen oder die Lebenswelt der Frauen liegt nicht so sehr an, gesellschaftlich determinierten Geschlechterrollen. Wo ich dann zurückgeschrieben habe, haben Sie überhaupt jemals etwas von Hedwig Dom gelesen? Weil herzlichen Glückwunsch. Ne?
Das hat sie sicher nicht geschrieben, ja.
Naja gut, aber es ist die Grunderkenntnis, dass natürlich die gesellschaftlichen Geschlechterrollen Leben bestimmen von Frauen.
Ja.
Ne, weil sie Frauen sind. So.
Und das ist jetzt quasi der Schmalz über deinem wunderbaren Apfelkuchen.
Nein, nein, das andere war ein Mann, der mir erzählte, oder geschrieben hat, er macht eine literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit einem von Doms wirklich politischsten Romanen, um mir seine völlig fern jedes Lebens und jeder politischen Dimension dargelegte literarische, rein literaturtheoretische Deutung darlegte, dass sie in diesem Roman eine Allegorie zum Tod schafft, bla. Wo ich dann zurückgeschrieben habe,
was
kann man schon so sehen,
Allegorie zu was? Entschuldigung, ich habe es wirklich nicht gehört.
Eine Allegorie zum Tod und eine Metaphorik zum bla. Also weißt du, das, was halt so Germanisten manchmal denken, wenn sie nicht rausgehen und sich auch nicht fragen, was ist denn das für eine Autorin? Oh, das war eine politische Autorin. In welcher Zeit schrieb sie das? Oh, die Frauen hatten ja überhaupt keine Rechte, ne? kein Zugang zum Studium, kein Wahlrecht. Also einfach, wo diese Kontextlosigkeit,
ja,
ne? Aber wo etwas drüber gestülpt wird.
Jetzt sind wir
wird.
Beim Punkt.
So,
jetzt sind wir beim Punkt. Und das ist wirklich unsere Gegenwart. Und das macht mir nicht nur Unbehagen, sondern das ist totalitär nach Hannah Arendt. Weil das, was dir passiert mit Hedwig Dom, passiert mir ständig mit Hannah Arendt. Wenn ich mich mit allem beschäftigen würde, was Falsches, wie instrumentalisiert Hannah Arendt wird für unterirdische politische Vorschläge, beispielsweise ihren sogenannten Antizionismus, der durch nichts zu belegen ist, außer vielleicht durch ein paar flapsige Sätze innerhalb einer Briefkorrespondenz in der Nachkriegszeit. Hannah Arendt als klassische Antinationalistin, das waren alle Linke. Alle Linke haben gemeint, es ist das Ende des Nationalstaates. Das war die Kritik an Israel. Dann aber sofort nachzuschieben, wenn du als Jude angegriffen wirst, musst du auch als Jude dich verteidigen, erst nachher im Schritt realisiert haben, es gibt ja keinen anderen Staat, der Juden und Jüdinnen überhaupt ein Wohn- und Bleiberecht gibt.
Es gibt ja überhaupt nur einen jüdischen Staat.
Richtig, deshalb musste Israel jüdisch explizit als jüdischer Staat gegründet werden, weil eigentlich waren alle Staaten jüdisch. Deutschland vor 1933 war eines der jüdischsten Länder überhaupt, so wie die USA im 21. Jahrhundert wahnsinnig jüdisch ist und übrigens die Hälfte davon totale Antizionisten, zum Teil Antisemiten, dies nur entre parenthèses, um die Vielfalt innerhalb der jüdischen Diaspora zu zeigen. Oder eben, wie ich immer wieder sage, Teheran, Bagdad, die großen jüdischen Städte bis zum Zweiten Weltkrieg, als die arabischen Länder unter dem Zuge des Islamismus, der Muslimbruderschaft, alle Juden ausmerzten, mordeten und vertrieben. Und zwar 1 Million waren das, die Israel aufnehmen musste, also in einer Welle. Oder? Also gut, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ich
dass
bin darauf gekommen,
stimmt,
dass man...
Aber ehrlich gesagt...
Nein, kontextlos. Das finde ich dein Wort, dein Begriff kontextlos. Und vielleicht habe ich mich deshalb gegen Gloria Steinem gewehrt, weil ich eben, also sie hat ja irgendwie im hohen Alter noch eine ich glaube, das war sie, die eine Hymne an den männlichen Körper, an den männlich schönen jugendlichen Körper geschrieben hat,
und
was
wenn
mir sehr
schon,
peinlich
es,
ist.
Da habe ich ein großes Unbehagen, diese Erwartungshaltung der Perfektion, diese Erwartungshaltung, dass unsere Vorbilder, Vordenkerinnen alle perfekt waren und bloß keine Ambivalenz. Ich tue dir Unrecht, das ist mir klar, Regula. Ich
ja,
bin nur einmal
ich
auf den
ja,
Punkt. Und ja. Diese, da könnte was sein oder man hätte was. Weißt du, ich sehe da auch gewisse ähnliche Mechanismen, wenn du sagst, nein, ich habe ein Unbehagen gegen Gloria Steinem, aber eigentlich ist dein Unbehagen im Umgang mit ihr, das ist ein Riesenunterschied.
Es ist ein Riesenunterschied und ich habe sie nicht wörtlich erwähnt, sondern, also nicht nur, sondern ich habe diese Kulturströmung, für die sie steht, 60er, 70er Jahre. Vielleicht
weißt
wäre
du, ich
mich,
noch
nein,
ein Beispiel.
Ich, ein, etwas, ich möchte dann auch noch ein Beispiel.
Bitte.
Etwas, was mich wahnsinnig ärgert am 2024, ist diese Verfraulichung, Verdämlichung der jungen Generation, weil ich eben so viel mit denen zu tun habe, der 60er und 70er Jahre. Oder?
Was heißt Verfraulichung, Verdämlichung?
Nein, also nein, einfach, weißt
was
du, so
heißt
dieses,
das? Jetzt
nein, das heißt so, sie
aus,
lieben den
Mikrofon.
Revolutionären, sie lieben, ich mache ja immer Wörter selber, sie lieben diesen revolutionären Gestus der 60er und 70er bis in die 80er Jahre, sie lieben die RAF, sie lieben die Roten Brigaden. Sie lieben diese Kultur, dieses Gestus der Revolution. Wie ich sage, Milo Rau hat Millionen der Wiener Festwochen mit Revolution bekleistert. Und zwar eben einem Gestus, der dem 2024 nicht mehr entspricht. Und deshalb wehre ich mich, glaube ich, danach. Weil ich habe das schon in mehreren Podcastinnen erwähnt. Was mich umtreibt in meinem Denken, das wirklich immer 10 oder 20 Jahre voraus ist, was mich im Moment umtreibt, ist nicht quasi der linke Anteil oder diese Kulturvernichtung oder eben wenn eine Schweizer Politikerin auf ein Madonnenbild mit Kind schießt. Es ist der Nihilismus, der in den 60er, 70er Jahren propagiert wurde als antibürgerlicher Gestus, den ich sehr wichtig fand, auch als antikatholischer Gestus, der wahnsinnig wichtig ist. Wir bräuchten dies auch als anti-islamischer Gestus, bräuchten wir dringend, 60er und 70er Jahre im Islam, oder? Verstehst mich? Was mich aber 2024 im Westen stört daran, oder wo ich einfach merke, dass wir dort in der Kunst, in der Politik und Wissenschaft und auch der Feministinnen völlige Selbstzerstörung betreiben, weil wir quasi einer nihilistischen Biopolitik frönen, die Menschen zum Jahrgangskilo- und Zentimeterverhältnis machen und vor allem die Frauen. Deshalb die Leihmutterschaft, deshalb die sogenannten Eierbanken oder Eierspenden, deshalb die ganze Ausschlachtung von den Frauen als Frauen, die einfach nichts anderes sind als Waren, die verstückelt und verkauft werden können. Wie im 15. Jahrhundert, dann waren es aber nicht Waren, sondern dann waren es die armen Gotteskinder, oder die keine Rechte hatten, die als Sklavinnen quasi verkauft werden konnten.
Ja, jetzt würde ich, ich habe da Schwierigkeiten, wenn ich an die verschiedenen feministischen Strömungen denke, die als nihilistisch zu betiteln. Ich sehe den Nihilismus, den du beschreibst, durchaus, aber den sehe ich offen gesagt auch als etwas Aufgedrücktes, also gerade, also was in den 60er und 70er Jahren passiert ist, passierte ja ein paar Jahrzehnte vorher, auch schon im 19. Jahrhundert, ne? Dass Frauen angefangen haben zu schreiben und für ihre Rechte einzutreten und gesagt haben, wir brauchen denselben Zugang zu Bildung, Berufen, Unabhängigkeit, Rechten,
Teilhabe. Das war eine politische Bewegung. Die 60er, 70er Jahre sind eine kulturelle Bewegung und die behandeln immer sobald die Kunst sich der Politik annimmt, ist der Nihilismus eingewebt. Das ist wahnsinnig gefährlich, manchmal.
Aber ich glaube, dass das viel, viel, viel komplexer und viel, viel reicher ist. Und den feministischen Bewegungen, und es waren immer mehrere, die sich zum Teil auch nicht einig waren, ne? Darin waren sich Feministinnen immer einig,
dass sie sich nicht einig sind. Richtig, wie die jüdische.
Finde ich, macht es zu einfach. Das sehe ich nicht. Und weißt du, dieses, wir nehmen Zitate und erklären damit und schaffen die in einen neuen Kontext, in einen anderen, sehe ich momentan ja ganz, ganz eklatant und in furchtbarer Art und Weise mit Simone de Beauvoir, deren Satz, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Yeah. Heute völlig anders genutzt wird, wo ich sage, ey Leute, lest doch einfach das ganze Buch.
Von der Frauwertung zur Frauwertung der Männer, die sich Zugänge verschaffen wollen.
Und dann werdet ihr feststellen, Simone de Beauvoir, ging es wirklich um Frauen in einer Männergesellschaft. Ja. Punkt.
Ja. Also ich finde, diese theoretische Diskussion nehmen wir nächste Woche wieder, weil ich möchte ein paar konkrete Beispiele, oder du hattest auch noch ein paar, ich möchte etwas erzählen. Hm? Also, auch wieder. Giorgia Meloni, die italienische Premierministerin, also Regierungschefin. Genau. Sie hat neu eine Benehmnote eingeführt in den Schulen. Wer sich schlecht benimmt, fällt durch. An italienischen Schulen wird künftig wieder das Verhalten benotet. Wer schlecht abschneidet, muss einen Aufsatz schreiben oder das Schuljahr ganz wiederholen. Bei tätlichen Angriffen droht eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro. Und ich habe dieses Beispiel gebracht, um die Ambivalenz zu zeigen von politisch gut gemeinten Vorgaben, aber den Anreizen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, das wird die Schule wieder ändern, weil sie hat schon letztes Jahr in der Reform des Schulwesens die Benutzung von Handys im Unterricht verboten und die Rückkehr zu Papier und Bleistift verordnet. Und ich bin echt gespannt, weil das machen ja die linken skandinavischen Länder übrigens auch, also ein Handyverbot an den Schulen. Und ich wollte das einfach mal bringen. Benehmnote war für mich der Horror, weil ich immer Bestnoten in allen intellektuellen Fächern Mädchen hatte, aber als an der BEM-Note fast gescheitert wäre in meinem Aufstieg als zur Intellektuellen, oder? Also deshalb ich sage, BEM-Note. Andererseits sind es natürlich Anreize, gerade bei Strafen, sind es natürlich Anreize für all die Lieferdienste der Diktaturen, die migrantischen Familien, so nenne ich übrigens die Migration vorwiegend aus islamischen Ländern, das sind Lieferdienste der Diktaturen in unserem westlichen System. Andererseits sind das wahrscheinlich wichtige Anreize, gerade die Strafe, dass sich die Jungs benehmen müssen in den Schulen. Also ich wollte das einfach als Beispiel bringen, na, mal sehen, was passiert. Und die FAZ hat es auch ziemlich positiv gebracht.
Interessant, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und da würde ich auch, also ich hatte jetzt so meine Gedanken waren, naja gut, also Giorgia Meloni ist Regierungschefin, aber sie ist nicht die Bildungsministerin von Italien. Wer ist eigentlich Ministerin von Italien? Das weiß ich nicht. Und darum finde ich das gerade interessant, die Frage.
Also sie hat das nicht jetzt, selber, es ist mit der Rechtskoalition unter der Ministerpräsidentin. Das ist ein neues Gesetz bei der Reform des Schulwesens. Oder so, wie
aber ich
wir
finde
in der
die
Schweiz
Art und Weise gerade ganz interessant und natürlich wahrscheinlich auch, weil die Regierungszusammensetzung und die Personalien in einer Regierung für ein anderes Land immer viel zu komplex ist, wird es natürlich vereinfacht. Dann ist es eben die Regierungschefin, die das und das und das macht. Eine Denke, die uns in unserem eigenen Land sehr fremd ist. Ne? Also niemand hat gesagt, Bundeskanzler Olaf Scholz hat das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz eingeführt.
Ah,
ne?
Sehr spannend, ja. Sehr
abgesehen
spannend.
Davon, dass es natürlich immer das Parlament ist, was Gesetze verabschiedet, so auch in Italien. Ne?
Also ist die Regierungskoalition, ist nicht, einfach die Mehrheiten im Parlament.
Ja, natürlich. Ja. Aber ne, also rein formal. Naja gut, also das ist nur meine Assoziation dazu.
Ja.
Ich werde dem nachgehen.
Ja.
Ich habe dazu auch eine gute Nachricht, beziehungsweise einen Text, der mich sehr beeindruckt hat in der letzten Woche, hat die Journalistin Ninve Erman, wir haben von ihr schon, ich meine, zweimal berichtet. Die schreibt viel in allen möglichen Zeitungen, Zeitschriften, von der NZZ bis zur FAZ, bis zum Spiegel. Ihr großes Thema, mit dem sie auch, oder über das sie auch eine ARD-Doku gedreht hat, ist der Mythos Jungfernhäutchen. Kluge junge Frau, sehr engagiert, sehr eine Frau für Frauen. Und sie hat nun einen Artikel geschrieben in der FAZ, und zwar im Nachgang zu dem Artikel von Cem Özdemir, über den du bei der letzten Folge gesprochen hast.
Genau, das ist ein wahnsinnig toller Artikel. Ja.
Magst du dazu noch mal eben zwei Sätze sagen?
Ich habe das nicht vorbereitet. Du wusstest auch nicht,
welches Zitat ich bringe, und deine ganze hervorragende Ausführung der letzten 26 Minuten war nicht vorbereitet.
Nein, aber den Artikel habe ich auch gesehen, aber ich habe ihn nicht mehr gebracht. Erzähl,
Cem Özdemir, unser Agrar- und Landwirtschaftsminister der Grünen, der lebt mit seiner Familie am Cottbusser Tor, also hier
um die Ecke,
500 Meter von mir entfernt, einem
Punkt. Ich liebe das Cotti. Oder ich liebte das Cotti. Entschuldigung.
Den Cotti.
Ja, den Cotti.
Aber stimmt eigentlich, müsste es das Cotti heißen.
Es ist das Cotti. Ja, es ich als Schweizerin sage das Cotti.
Ja, und in Deutschland wird alles männlich. Im Zweifel ist alles männlich. Ja. Ne? Naja, anyway, jedenfalls hat Cem Özdemir einen Artikel geschrieben, wo er sagt, ich kann das, was mir meine Tochter erzählt, nicht einfach unter den Tisch kehren, die mir erzählt, dass sie insbesondere von Männern mit Migrationshintergrund, und damit ist kein Schweizer Migrationshintergrund gemeint und auch kein österreichischer, sondern von Männern mit islamischem Hintergrund, arabischem Hintergrund, angemacht wird.
Massiv, das sind sexuelle Gewalttäter, Anmacher, furchtbar, Also wie bei uns vor den Frauenstimmrechten.
Daraufhin brach ein Sturm der Entrüstung über Cem Özdemir, insbesondere aus linker Seite, die sagen, das darf man nicht sagen, ne? Und das schürt nur Rassismus und spielt der AfD in die Hände. Klammer, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man das nicht sagt, es der AfD in die Hände spielt.
Klammer zu. Absolut.
So, Ninve Ermagan hat darauf reagiert in einem durchaus persönlichen Text.
Ja.
Ich würde sagen, Mitte, Ende 20.
Ja.
Und hat geschrieben, hey, ich war gerade in Rhodos im Urlaub und Hab mich da so frei gefühlt und trug da bauchfrei und luftige Sommerkleidchen. Und dann komme ich zurück nach Deutschland und wenn ich genau dasselbe trage und in der Öffentlichkeit rumlaufe, in größeren Städten in Deutschland, werde ich angemacht. Ich werde nicht nur angemacht, sondern ich werde beschimpft. Leute sagen, ich will dich ficken, ja. Du bist eine Nutte.
Es ist
alles, alles, alles. Und sie sagt, das passiert von Männern mit Migrationshintergrund. Auch hier sage ich, damit ist nicht gemeint Schweizer Migrationshintergrund.
Ja, das ist islamisch, ja klar. So. Das ist arabisch, islamisch.
Und sie erzählt, dass das all ihren Freundinnen mit türkischem, syrischem, afghanischem, arabischem Hintergrund so geht, dass diese Frauen massiv Gewalt erfahren auf den Straßen Deutschlands, weil sie die Männer in eine bestimmte Rolle reindrängen wollen, die nicht konform ist mit den Überzeugungen unseres Grundgesetzes.
Genau, vor allem Frauen, die eben die aus migrantischen Kreisen stammen, die beginnen sich jetzt zu beklagen, die jungen, die alten Frauen. Das linke Magazin hat interessanterweise auch gerade heute einen Artikel gebracht, einen genialen Artikel mit dem Titel «Die Unterjochung der Frauen». Und zwar geht es um die Unterjochung der Frauen in der Schweiz durch die albanisch-kosovarische Gesellschaft, oder? Wir haben ganz viele Ex-Jugos, so genannt, oder? Die sind eigentlich extrem gut integriert, außer eben Kosovo, Albanien. Und die Autorin ist selber, stammt aus Kosovo, Albanien, ist promovierte, also ist habilitierte Germanistin und schreibt einen der fantastischsten Texte über genau dieses Problem und dass wir Frauen, also sie und wir Frauen, aber alle, aber vor allem auch die Migrantenfrauen, sich endlich getrauen müssen, darüber zu reden, wie abgrundtief, unterirdisch, patriarchal, misogyn, frauendiskriminierend, frauentötend diese kulturellen Milieus sind. Großartig.
Und sag mal, wahnsinnig. Wo ist das erschienen?
Das ist das Magazin des linken Tagesanzeigers in der Schweiz heute. Ich werde es verlinken. Die Unterjochung der Frau und der erste Satz ist, die albanische Kultur sei zutiefst frauenfeindlich. Damit das aufhört, müssen Kosovarinnen endlich offen darüber reden, gerade auch in der Schweiz. Ich werde ein paar Sätze daraus dann zitieren, weil es ist leider unter der Bezahlschranke, aber ich werde ein paar Sätze daraus zitieren und auch die Autorin zitieren.
Super, sehr gut. Turnover.
Also
sehr
eben, gut. Und das ist genau diese, den Artikel, der eben auch in der FAZ geschrieben wurde von der Autorin, die du jetzt zitiert hast.
Aha, und weißt du, ich finde das klasse, dass das Thema jetzt aufkommt von mehreren Seiten, denn es zeigt einfach, dass die Debatte um Migration, insbesondere aus arabischen, aus islamischen Ländern, sehr auf Kosten der Frauen geht und in erster Linie tatsächlich auf Kosten von Frauen mit sichtbarem arabischem Migrationshintergrund.
Genau, das ist entscheidend.
Und eigentlich dieses, man darf darüber nicht reden.
Ja, und es sind alles Männer.
Ist total oder, also rassistisch.
Das, ja, genau.
Weil es geht in erster Linie gegen die ausländisch nicht aussehenden Frauen. Ich meine, nennen wir ja mal gar nicht Deutsche, die ist in Deutschland geboren.
Oder einfach divers aussehenden Frauen. Ja, also dunkle Haut, hellere Haut, blond. Also das ist extrem wichtig, oder?
Geht dir das manchmal auch so? Aktuell gibt es ja viele Artikel oder Berichte über Ändern der Migrationspolitik, wo ganz oft von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen wird, wo ich immer denke, ihr meint mich? Nein, ihr meint mich gar nicht.
Ne? Genau.
Ich bin absolut.
Ja, wir sind beide Menschen mit Migrationshintergrund.
Und letztens hat Gauck, der ehemalige Bundespräsident, ein Interview gegeben, wo er von das Wort Bio-Deutsche verwendet hat, wenn ich mich nicht völlig irre, wo ich dachte, das ist wahnsinnig hässlich und
steck ja, dich
Regula
in die
Stempfli
Tüte.
Und Isabel Rona sind keine Bio-Deutschen.
Ja, ja.
Und wir haben uns das erarbeitet.
Steck dich mit solchen biopolitischen Kategorien in die Tüte. Also der Gauck, der ist eben, also wie immer diese alten Männer zitieren. Ich habe noch mehrere gute Nachrichten.
Drum zitieren wir immer Frauen. Und deswegen ist es doppelt schwierig, wenn man dann sagt, nein, ich habe dein Unbehagen, weil vielleicht könnte sie
Nein, Isabel Rona, du wirst mir hier überhaupt nicht gerecht, weil ich bewundere dich, ich hoffe, du weißt das nach
vier Jahren.
Also ich bringe jetzt ein paar gute Nachrichten, die aufgrund von schrecklichen Nachrichten passiert sind gegenüber Frauen. Also erstens mal hat Straßburg jetzt festgelegt, dass Afghaninnen aufgrund ihres Geschlechts als Verfolgte anerkannt werden sollen. Dass also die Gender-Apartheid-Politik der Taliban tatsächlich ein ganz klassischer Verfolgungsgrund und Asylgrund ist. Worauf ich wieder auf den Lieferdienst der Diktaturen komme, ich würde grundsätzlich eigentlich die Frauen eben in der ganzen Migration bevorzugen. Das ist entscheidend, weil eben Frauen als Frauen aus diesen diktatorisch-islamistischen Ländern verfolgt werden. Deshalb möchte ich hier nochmals sagen, ich sehe absolut nicht ein, wieso das Afghanen in den Jahren bis 2021 in Deutschland zu Hunderttausenden aufgenommen wurden, afghanische Männer, weil da war Afghanistan unter westlicher Besatzung oder unter westlicher Herrschaft und da gab es eigentlich, also das war anders als bei den Taliban. Ich finde es überhaupt in der ganzen Migrationsdebatte, dass hier überhaupt nicht in globalen Maßstäben gedacht wird, dass zum Beispiel Migration verhindert werden kann, indem man eben bei den Diktaturen ansetzt und nicht wie Deutschland mit Iran 25% mehr Handel betreibt in diesem Jahr als im Vorjahr unter Annalena Baerbock. Verstehst? Also das sind alles so Themen, die für mich entscheidend sind. Dann eine weitere traurige, also gute Nachricht, die auf einer furchtbaren Geschichte beruht, ist eine Jesidin ist durch Israel befreit worden. Hast du das auch gelesen?
Ja.
Hast du das auch? Willst du da was erzählen? Oder,
Ich glaube, über den 7. Oktober, den Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel, sprechen wir gleich auch noch.
Ja.
Aber dieser Fall der Jesidin, der ist, hat mich auch total erschüttert letzte Woche.
Furchtbar, gell? Also, von Düsendekal verbreitet worden durch eine jesidische Aktivistin und heute auch in der Süddeutschen Zeitung endlich aufgenommen.
Also diese Jesidin wurde mit 11 Jahren entführt, und zwar vom IS entführt. Ja. Und da sieht man wieder, wie diese ganzen Terrororganisationen brüderlich zusammenarbeiten und zusammenhängen. Vom IS wurden ja tausende jesidische Mädchen und Frauen entführt.
Ja.
Und verkauft auf Märkten. Also wie viel?
Das ist furchtbar. Ja, nein, das ist die New Slave Story. Also das ist die Slave Story. Ja, okay.
Ja, aber es betrifft Frauen. Ne?
Ja, ja.
Und dieses Mädchen wurde mit 11 Jahren gekauft auf einem Frauenviehmarkt und nach Gaza verschleppt.
Genau.
Also das kein Hindernis. Ne? Also die Tunnelsysteme funktionieren wunderbar.
Perfekt, genau.
Und da wurde
IS und Gaza und Hamas sind eben 1:1, oder? Und wir haben vom Westen den IS-Staat in die Knie gezwungen. Und der Westen, der jetzt diskutiert, die haben in Gaza, oder diskutiert, ob man Hamas und Hezbollah vernichten soll. Also das nur unter Parenthese.
Ja, also da wurde sie 10 Jahre, also als 11-jähriges Mädchen verkauft. Jetzt stellt euch alle eure 11-jährigen Töchter oder Nichten oder Enkelinnen oder Nachbarsmädchen vor. Mit 11 Jahren verkauft, natürlich missbraucht, vergewaltigt, zwangsverheiratet.
Musste ihrem Vergewaltiger Kinder austragen, oder? Also das ist furchtbar.
Zehn
und
Jahre
sie wurde aber jetzt,
und jetzt, wurde jetzt sie befreit.
2024, nachdem sie 2014 entführt und versklavt wurde, wurde sie von den IDF-Soldaten Israels befreit. Israel Chai. Und das ist ganz wichtig. Diese Dokumentation, ich bin sicher, es sind immer noch über 1200 Jesidinnen vermisst, die verkauft wurden.
2700 habe ich jetzt gestern gehört von Düsentekal.
Ah, okay, also Tausende sind immer noch von diesen mittelalterlichen Mördern, Vergewaltiger, entführt, missbraucht. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die israelische Armee, hoffentlich mit westlicher Unterstützung, endlich die Frauen und Mädchen findet. Das war für mich eine ganz wichtige, gute Nachricht, die wahnsinnig tragisch ist, eigentlich auf dem Hintergrund. Ganz kurz nur etwas zu den USA. Melania Trump ist für das Abtreibungsrecht. Ich möchte immer noch mal betonen, in den USA war das Abtreibungsrecht möglich bis zur 25. oder 26. oder sogar 28. Woche. Das war die große Diskussion der Abtreibung, übrigens von konservativer und liberaler Seite. Die Konservativen wollen eigentlich ein normales Abtreibungsrecht bis zu 16 Wochen. Auch hier möchte ich die deutsche, schweizerische und österreichische Berichterstattung massiv kritisieren und ergänzen. Und Melania Trump ist jetzt, also die Kandidatin des Kandidaten von Donald Trump, ist für das Abtreibungsrecht. Ich bringe dies als Beispiel dafür, dass in der Personalisierung des US-Wahlkampfs natürlich das wichtig ist, weil wenn die Ehefrau dieses erratischen Kandidaten für das Abtreibungsrecht ist, kann er ja nicht so schlimm sein gegen Frauen. Also ich wollte da ein bisschen die Propaganda diskutieren, aber unsere Zeit ist fortgeschritten und wir müssen sicher noch über den 7. Oktober reden.
Ja, genau, und vorher will ich noch eine gute Nachricht loswerden, von der du keine Ahnung hast. Aber Regula Stempfli hat ein Geständnis zu machen.
Oh.
Oh, sagt sie schon. Nein, wir haben in der letzten Folge über den Film Die Fotografin gesprochen. Ich habe da berichtet, ich war im Kino, habe die grandiose Kate Winslet gesehen in der Rolle als Lee Miller und wir hatten eine sehr interessante Diskussion. Nach dieser Diskussion bist du ins Kino gegangen und hast nun Folgendes zu sagen.
Also, ich bekenne mich, wie heißt es im Lateinischen, habe ich mea culpa, mea maxima culpa. Kate Winslet ist großartig, der Film Lee, ich habe ihn im Original gesehen, im schönsten Kino in München, Lichtspielhaus, ich liebe dieses, wir waren leider nur zu dritt, großartig, wunderbar, es alle geht hin und schaut diesen Film an, wirklich, und ich habe aber mir nachher sofort die Arte-Dokumentation, die auch hervorragend ist, zu Lee Miller angeschaut und habe einfach etwas Furchtbares entdeckt, dass Lee Miller 1947, als sie von ihrem zehnfachen Leben, also die hat so, ich habe mich sehr mit ihr identifiziert, dieses großartige Leben dann 47 mit 40 eben zurückkam und zu ihrem Ehemann, eine große Liebe, aber dann 30 Jahre eigentlich auf dem Land mit ihrer großen Liebe als Alkoholikerin und sehr tragische und in Alkohol und Depression versunkene Frau war. Also fast 30 Jahre ihres Lebens. Das hat mich erschüttert.
Ich glaube, was mich aber auch erschüttert, wenn man diesen Krieg erlebt hat und diese Bilder, sie war bei der Befreiung von Dachau dabei, hat diese Bilder gemacht, dieser Leichenberge und hat diese ganzen Menschen
ist nie darüber
entdeckt,
hinweggekommen.
Die das, natürlich kannst du das, das zerstört die Seele. Ne?
Ja. Und was aber auch sehr wichtig ist zu erwähnen, und das sage ich als glückliche Mutter von ganz vielen Söhnen, der Sohn hat Lee Miller auferweckt quasi, weil sie hat darüber nie gesprochen, sie hat alle ihre Archive in den Dachboden getan und er war völlig überfordert, schockiert, als er nach ihrem Tod 1977 eben in den Dachboden, also das Haus geräumt hat und erkannt hat, da ist eine Frau meine Mutter gewesen und ich hatte überhaupt keine Ahnung über ihr Leben.
Wahnsinn.
Und es ist wirklich ein absolut großartiger Film. Es soll noch viele Filme über sie Sie und ähnliche Frauen geben, weil mir sind wirklich viele Beispiele in den Sinn gekommen von Frauen, Müttern, unter anderem auch ich, die erst dann in 50 Jahren oder nach unserem Tod entdeckt werden als die, die sie waren, was sie alles erreicht und gemacht haben. Also, und ich finde es großartig, ja. Absolut, unbedingt hingehen. Darf ich noch ganz kurz, ich muss trotzdem noch was sagen. Eine ganz große kritische Bemerkung zu Kamala Harris. Ich habe heute gerade wieder im Text gelesen, im Tagesanzeiger von der Schriftstellerin Milena Moser, sehr witzige Krimi-Autorin und Romanautorin.
Schweizer Autorin,
ja, aber die lebt in den USA die letzten 40 Jahre.
Ach, tatsächlich?
Ja, deshalb gibt sie immer Auskunft über die USA. Ja, das ist eigentlich Schweiz-Amerikanerin, würde ich jetzt sagen. Und Zitat, sie sagt, meine Begeisterung für Kamala Harris beruht auch darauf, wie ihr Mann über sie spricht. Er ist total verliebt in sie. Und da gibt es drei Dinge zu sagen. Erstens, wie kann eine Frau eine andere Frau toll finden, weil der Mann so ein Wife Guy, sagt man dem auf Amerikanisch, oder? So ein Wife Guy ist ein Mann, der seine Frau unterstützt. Also ich finde das selbstverständlich. Also es ist sowas, also wenn du
aber
ein Liebespaar bist.
Aber das ganz viel über unsere Gesellschaft. Und
ja.
Ich glaube, dass ganz viele Frauen so denken.
Ja, es ist furchtbar.
Es gibt ja diese Denkerin, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ne? Regula Stempel.
Ja.
Die hat ja geprägt diesen Ausdruck, die Frauen sind das angepasst und schlecht. Ich weiß noch, als du das zum ersten Mal gesagt hast in einem unserer Gespräche, wir kannten uns ja vorher nicht, wir kannten uns nur über unsere Gespräche, da dachte ich, oh nee, was ist das denn für eine Theorie? Ich war sehr, sehr skeptisch. Inzwischen muss ich sagen, verdammt, du hast recht. Verdammt!
Und dann eben, genau, das ist der erste Punkt. Und dann möchte ich etwas sagen über diesen wunderbaren Wife Guy, dessen Name ich vergessen habe, also der Mr. Kamala Harris. Der hat einen eigenen Namen, aber den habe ich jetzt gerade vergessen. Egal. Jetzt ist bekannt geworden, dass er seine, also es war schon vorher bekannt, er hat seine damalige Babysitterin geschwängert. Oder? Also in
seine
der ersten
damalige
Ehe.
Babysitterin.
Ja, also nicht seine,
also nicht
Babysitterin,
seine,
sorry,
die Babysitterin
der gemeinsamen Kinder in der Ehe. Ich finde das immer, also ich finde es immer wahnsinnig schwierig. Ich finde es immer wahnsinnig schwierig, solche Männer, also geht nicht. Also weißt du, während der Ehe. Es geht, wenn du dann die Babysitterin, also du trennst dich von deiner Ehefrau und kommst dann mit ihr zusammen und hast mit ihr Kinder, so wie Ethan Hawke, oder der hat ja Uma Thurman auch betrogen mit der Babysitterin. Also
du alles weißt.
Ja, ich sag euch, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, die Macht des richtigen Friseurs. Lest mehr Gala und Bunte, weil ich behaupte ja auch, ich habe vom Autodieselskandal viel früher als andere erfahren durch die Scheidung, durch die Scheidungsgeschichte einer der wichtigen VW-Vorstände, weil gerade in Scheidungen die Frauen dann all die Geheimnisse bringen, die sie von ihren Männern kennen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich möchte sagen, dass das mit Kamala Harris und dass das die linken Medien oder überhaupt kein einziges Medium bringt das auf, oder? Also das Geschmäckle sagen die Süddeutschen, oder?
Naja, also, gut, also da zitiere ich mal wieder mein Lieblingszitat von Goethe, gar nicht von ihm kommt, sondern von mir.
Ja,
man sieht
Gretchen
nur, was man will, ne?
Ja, man sieht
nur, was man kennt.
Ja, man sieht nur, was man kennt. Erstens und zweitens ist jetzt herausgekommen, und das ist in den Medien überhaupt kein Thema auch, dass er seine Ex-Geliebte in Cannes 2012 ins Gesicht geschlagen haben soll. Sie hat ihn dann auch zurückgeschlagen.
Mr.
Kamala Harris, ja, mit einer. Damals hat er sie 4 Monate gekannt. Wisst ihr, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, ich höre immer 2 Podcasts, die diametral gegeneinander stehen. Zum Beispiel, wie heißt sie? Ich muss gerade auf Spotify schnell gucken. Egal, ich werde das verlinken. Ich höre einfach einen extrem rechten Podcast und einen extrem linken Podcast über die Wahlen in den USA. Und ich würde je eine Sendung allen unseren Hörern und Hörerinnen empfehlen, weil es zeigt, welche Medienmechanismen funktionieren. oder? Ja. Und gerade in Bezug auf Kamala Harris, die ihren Ehemann, also dieses Glamour-Paar, das sich verkaufen will wie Barack und Michelle Obama, die tatsächlich authentisch sind, da finde ich eben, also da kritische Nachfragen wären enorm wichtig, wenn es darum geht, dass sich Kamala Harris einfach verkauft als, und er sich verkauft als Frauenversteher und Kamala Harris sagt, es gibt no tolerance gegenüber Gewalt an Frauen und so weiter und so fort, aber dann quasi einen Double Standard hat, wenn es in ihrem eigenen Umfeld geht. Mm. Das ist ja immer schwierig, oder? Mm. Aber ich würde das
allgemein
auch mal diskutieren wollen.
Allgemein, das ist auch ein Thema,
ja,
was wir mal auf die Liste nehmen können.
Ja, unbedingt.
Eigentlich unser Umgang als Gesellschaft, und ich glaube, da gibt es nämlich Unterschiede, mit den Partnerinnen und Partnern von Politikern. Spontan würde ich nämlich sagen, das darf doch eigentlich gar keine Rolle spielen, mit wem sie zusammen sind. Aber auf der anderen Seite sagt es natürlich ganz viel über die Person aus. Ne? Aber das mal auf die Liste.
Aber das müssen wir auf die Liste tun. Jetzt müssen wir zum 7. Oktober dringend.
Wir müssen darüber sprechen, über diesen furchtbaren Jahrestag. Ja. 7. Oktober jährt sich morgen, übermorgen, zum ersten Mal. Es ist ein Jahr her, seit die Hamas die westliche Demokratie und die westliche Lebensart und die westliche Jugend, die linke Jugend Israels, angegriffen hat, abgeschlachtet hat, Juden und Jüdinnen umgebracht hat, weil sie Jüdinnen und Juden waren. Und bis heute sind über 100 Geiseln noch in den Händen der Hamas. Zahlreiche Frauen, die Bilder von Liri al-Bak, Nama Levi, Agam Berger, Karina Arief und Daniela Gilboa, die gingen nochmal um die Welt, weil die Hamas ein Video von ihnen veröffentlicht hat vor ein paar Wochen. Allesamt 18, 19 Jahre alt. Wir können uns vorstellen, was mit denen jeden Tag passiert ist, weil sie jüdische Frauen sind. Mhm. Und das ist jetzt ein Jahr her. Und das ist furchtbar. Und jetzt in der letzten Woche war der Angriff vom Iran auf Israel, was mich persönlich nochmal wirklich, wirklich schockiert hat, betroffen gemacht hat. Das war Dienstagabend. Dann wurde sehr, sehr schnell in Berlin eine Solidaritätsdemo organisiert. Die fand dann am Mittwoch um 17 Uhr am Brandenburger Tor statt. Ich habe dieses Jahr einen Demo-Lauf. Ne? Also es war schon wieder eine Solidaritätsdemo, wo ich teilnehmen wollte, wo ich teilgenommen habe und wo ich auch festgestellt habe, es ist schon schrecklich. Klar war das kurzfristig, aber dass ich würde sagen, es waren keine 200 Leute. Das war die offizielle Zahl. Ich würde sagen, auch vielleicht 150 Leute, die sich da versammelt haben. Und wenn man dann gleichzeitig die Bilder sieht, aus dem Wedding, aus Neukölln, wo Hunderte Hamas-Fans bejubelt haben, dass der Iran Raketen auf Israel abschießt, habe ich so gedacht, also ich habe mich beim Gedanken ertappt, bei dieser Pro-Israel-Demo, Solidaritätsdemo, fühle ich mich ein bisschen wie bei einer feministischen Demo für Frauen- und Mädchenrechte. Da kommen nämlich auch immer so wenig Leute.
Mhm. Absolut, das ist enorm wichtig, dass wir jeden Tag, auch in jeder Podcastin seit einem Jahr, versuchen immer auch wieder zu thematisieren. Es geht um den Angriff auf die Frauen, die Vernichtung von Frauen. Es geht um die Vernichtung von Jüdinnen und Juden. Es geht um die Vernichtung westlicher Demokratiemodelle. Und das Schreckliche ist, dass in diesen Straßenschlachten der Islamisten die Medien Deutschlands, Schweiz und Österreich an erster Stelle stehen, wie damals bei den Römstraßenschlachten, die diese verherrlichen und vielleicht ein bisschen empören, in der Tagesschau nicht bringen, in unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern immer wieder eine Appeasement-Politik diesen Hunderten von gröhlenden Idioten frönen. heute die Süddeutsche Zeitung gelesen, ein Jahr danach. Ich will nicht zitieren, ich will diesen Typen nicht zitieren. Es wird immer so getan in den öffentlich-rechtlichen Medien und in den Zeitungen, von FAZ bis zur Süddeutschen, vom Tagesspiegel bis zur TAS. Es ist eine Katastrophe, selbst in der Welt. Immer diese deutsche relativierende Art. Ja, die Geiseln müssen freigelassen werden, ja, ja, ja. Und keine, absolut keine Urteilskraft, was es bedeutet, wenn in unseren westlichen Großstädten diese Horror-Demonstrationen, denen zum Teil meine Studenten oder auch Familienmitglieder teilnehmen, schreiend mit scheiß Palästinensertüchern oh, 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 und irgendwelche Parolen schließen, die Straßenschlachten inszenieren in Berlin. Glücklicherweise in München, muss ich sagen, ist es nicht so der Fall. In Zürich ist es wahnsinnig der Fall. An den Universitäten, an allen westlichen Elite-Universitäten. Take them the money. Stellt den Geldhahn ab. Fertig, verhaftet die Typen. Das sind Straßenschlachten, wie damals die SA-Truppen, denen sich, und vor allem, denen sich dann Hitler im Röhmputsch entledigt hat, weil er ja den Staat übernehmen wollte und nicht mehr durch Straßenschlachten an die Macht kommen wollte. Ich finde das ganz wichtig. Mich macht das wahnsinnig. Seit einem Jahr ist jeder Tag der 7. Oktober in den Medien. Ich habe in meiner engsten Partnerschaft, Familie, Freunde, ich kann es nicht mehr aushalten, wenn sie die Tagesschau, Spiegel lesen. Es ist sowas von wahnsinnig, was abläuft in den Medien. Es ist sowas von Irrsinn.
Punkte.
Entschuldigung, wenn
ich Schweizer Fernsehen ist ja noch schlimmer.
Ja, das ist noch schlimmer, muss ich sagen. Ja, absolut.
Und das Schweizer Fernsehen hat das Kunststück vollbracht, über den Tod des Hisbollah-Obermuftis einen Artikel zu veröffentlichen, also SRF Online, also SRF Schweizer Fernsehen online, der sich liest, als wäre das ein Nobelpreisträger.
Ja.
Da dachte ich echt, Moment mal. Das kann nicht euer Ernst sein. Zu den Demonstrationen muss ich ganz klar sagen, selbstverständlich ist es legitim, in unseren Demokratien auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren.
Na, aber nicht in Straßenschlachten. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich bitte um Vergebung.
Darum. So, jetzt hast du meinen, okay. Also natürlich selbstverständlich ist es, in einer Demokratie absolut legitim, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, für das Leben und die Freiheit von Palästinenserinnen und Palästinensern, selbstverständlich. Aber es ist in unserer Demokratie verboten, einer Terrororganisation zu folgen und eine Terrororganisation zu verherrlichen und das zu begleiten mit Straßenschlachten, Gewalt und Gewaltandrohungen gegen alle, die das anders sehen. Ne?
Perfekt. Perfekt. Ja, Isabel Rohner, du bist die wichtigste Grundrechtsverteidigerin. Du hast ganz wichtiges Argument gebracht. Natürlich dürfen alle für die Freiheit der Palästinenser und Palästinenserinnen, die sind ja sehr frei, sie können ja überall hingehen. Es gibt hunderte von arabischen Staaten, das ist kein Problem. Egal.
Die wollen sie auch nicht.
Da war ich jetzt.
So.
Ich
weiß. Ja, aber es geht,
nicht um die Straßenschlachten. Ja, ja.
Ich war bei dieser Solidaritätsdemo und wurde interviewt von RTL, bestimmt 10 Minuten lang, und ich habe da auch viel Feministisches darüber gesagt, dass, ich wurde auch gefragt, ne, warum sind Sie hier? Und habe ich gesagt, ehrlich, der Angriff gegen Israel ist auch ein Angriff gegen meine Art zu leben. Ich könnte nur in Israel so leben, wie ich lebe, als gleichberechtigte Frau, als unabhängige Frau, als ökonomisch unabhängige Frau. Ich würde umgebracht in den anderen Ländern. RTL hat es so nicht ausgestrahlt. Das habe ich eigentlich auch gedacht, dass sie das nicht machen. Aber ich wurde ausgestrahlt dann in den Nachrichten, zumindest mit zwei Sätzen, dass ich gesagt habe, mit Israel wird eine Demokratie angegriffen, und zwar die einzige Demokratie in der Gegend. Ne?
Ja.
Mein Satz war ein bisschen komplexer, aber das wurde dann eben gesendet. Worauf mir übrigens die Podcast-Hörerin, ich weiß, dass sie uns gehört hat, weil sie mir uns schon oft geschrieben hat und gesagt hat, so, das war's, das ist so ein Quatsch, dieser Satz, ich entfolge Ihnen jetzt. Wo ich so dachte, Leute, wo sind wir?
Die hört uns nicht
wo?
Wirklich.
Nein,
die hört uns nicht wirklich zu.
Sie hört uns, aber sie versteht uns nicht. Ne? Das ist immer noch so ein Grund. Und es treibt mich um. Also ja, du und ich, wir haben sehr, sehr klare Positionen, wenn es um diesen
wenn
Konflikt
es um um Frauengleichstellung geht, Leute.
Selbstverständlich.
Mir ist es absolut egal, aber ich will doch nicht, als Frau habe ich die einzige Chance zu überleben und ein bisschen Freiheit zu leben im Westen. Nirgendwo sonst, sehr verehrte Damen und Herren. Wirklich, und für mich ist das entscheidend mit den Frauen.
Absolut.
Ich weiß nicht, wo, auf welchem Planeten ihr lebt. Aber ich erlebe das auch unter den Männern. Weißt du, mit den Afghanen, weißt du, den Männern, wenn ich mit Männern diskutiere, vor allem mit den jungen Männern, weil die jungen Männer lieben mich heißestens, das finde ich auch interessant, die wollen immer mit mir streiten, oder? Dann ist es immer ihnen ein bisschen peinlich und sie haben ja so postkoloniale und postkulturelle und bla 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 blasen, oder? Und finden es faszinierend, dass eine Frau in meinem Alter hier steht oder dort sitzt an den Tischen, auch ich habe sogar am Oktoberfest mit zwei Tischen von halb noch nicht ganz so betrunkenen, biertrinkenden internationalen Männern gestritten. Das war großartig.
Das Foto, was du mir geschickt hast, war hinreichend. Ja. Eine wunderschöne, von Energie sprühende Regula Stempel in einem Kreis von
wirklich ganz
hübschen jungen Männern.
Auf jeden Fall haben wir die Diskussion das überzeugt sie dann schon, wenn ich ihnen aufzeige, gerade als Mädchen, das noch in den Gender-Apartheid-Staat Schweiz geboren, hineingeboren wurde. Und der Unterschied von meinem Leben zum Leben von meiner Mutter und der Unterschied von dem Leben meiner Nichte und deren Tochter, das sind Welten, die verstanden werden müssen, die den einzigen wirklichen Maßstab für Demokratie auch zeigen. Und so zu leben, ein bisschen in Freiheit. Wir haben immer noch die sexistische Enteignung über Beruf, Karriere, Kapitalerwirtschaftung. Aber dies aufzuzeigen, wie wichtig und entscheidend es ist, die Demokratisierung der Demokratie weiterzutreiben in der Ausweitung für Rechte für Frauen als Frauen und wie entscheidend es ist für den Weltfrieden, die Männer, die Islamisten, diese mittelalterliche, diese Steinzeit religiösen, totalitären Staaten, die in sehr modernen Kostüm eine Revolution verkünden, wie damals die Faschisten und die Nationalsozialisten und die Kommunisten, die auch unterirdisch, sexistisch waren. Es ist wahnsinnig wichtig, diese Unterschiede zu zeigen und dagegen zu kämpfen. Es gibt kein arabisches Land, wo Mädchen geboren werden können und ein Leben in Freiheit führen dürfen. Punkt.
Und weißt du, was ich teile jetzt mal eine Geschichte aus meinem persönlichen Umfeld, ne, wo ich genau diese Debatte hatte. Mit einem politisch sehr links stehenden Pärchen. Und wo ich genauso argumentiert habe, auch mit der pointierten Haltung bei so einem Konflikt, frage ich mich auch immer, gibt es eine Seite, die mich persönlich umbringen würde?
Ja.
Ja, die gibt es, also bin ich nicht auf deren Seite. Worauf
sehr
die
cool.
Reaktion tatsächlich war, als weiße Frau kann man das vielleicht so sehen. Und ich habe total lange darüber nachgedacht und denke immer noch nach. Und der Satz hat sich eingebohrt, denn das ist zutiefst rassistisch. Ne? Also meine Meinung wurde da auch abgetan. Nicht nur als Frau, ne? Als Frau kannst du das vielleicht so sehen, sondern als weiße Frau. Gut, als weiße Frau wird es halt umgebracht werden überall sonst. Ne? Das ist ja das, was es heißt. Drum, als weiße Frau kannst du das vielleicht so sehen, aber es ist eine ganz, ganz niedrige Kategorie. Gerade in der Stufung eines. Und und da habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt angewandter Postkolonialismus,
ja,
der
genau,
mir da
genau,
an meinem in meinem persönlichen
ja,
Leben
irgendwie
auch
entgegenstand. Ja, das passiert mir ganz
heftig.
Oft. Ja, das passiert mir ganz oft, weshalb ich sehr glücklich bin über neue Freundeskreise, Freundinnenkreise vor allem, die ich mir erschlossen habe, auch im Zug der Pandemie, weil ich merke, dass mein Milieu, mein akademisches, kulturelles und intellektuelles Milieu, in dem ich wie ein Fisch im Wasser geschwommen bin, sich auf ideologische Positionen festlegt, die mich tatsächlich an all die Akademiker erinnern in den 30er Jahren, die sofort der Gleichstellung der deutschen Universitäten zugestimmt haben. Und das finde ich echt ein Erfahrungsprozess, mit dem ich nie gedachte. Also mit dem ich nie gerechnet hätte. Weil ich immer noch der Meinung war, so blöd ich bin, dass quasi wenn du gewisse ähnliche Bücher liest oder einen gewissen Jargon pflegst, im ähnlichen politischen Milieu bist, dann kannst du doch nicht allen Ernstes Mörder, Vergewaltiger, die übelsten Jüdinnen hassen und Frauenhasser und Judenhasser, da kannst du dich doch nicht auch nur eine Sekunde lang verteidigen. Und habe realisiert, sie tun es. Und weißt du, es ging ja 2 Monate der New York Times, bis die New York Times auch Believe Israeli Women gemacht hat. Mhm. Also, und nur dieser Bericht wird noch zitiert von der Süddeutschen, weil die New York Times quasi als objektive Quelle gibt. Ehrlich, ich könnte kotzen. Die hat so viele Monate gebraucht, um den israelischen Frauen und den Berichten zu glauben. Sie kam zum Schluss, die sexuelle Gewalt der Terroristen war systematisch schlimmer als alles vorher Gewusste und Bekannte. Es sind Gräueltaten, die wirklich eins zu eins dem IS-Staat entsprechen und darüber hinausgehen. Amen. Das war die wichtigste Recherche, um in diesem linkswoken, postkolonialen Milieu einen Aufschrei zu verursachen. Der hat nicht stattgefunden. Was hat stattgefunden? Der wichtigste Autor der postkolonialen Schreiberlinge, Ta-Nehisi Coates, war 2 Wochen auf Kosten des deutschen Staates in Israel und hat eines der antisemitischen Pamphlete geschrieben, als Roman, der in jedem Feuilleton jetzt in Deutschland rumgereicht wird, wieder als Masterpiece, auch in den USA als Masterpiece. Und es ist ein antisemitisches Machwerk der ersten Stunde, den Weisen von Zion vergleichbar.
Ja, und warum ist das möglich? Weil es in Israel weiterhin Meinungsfreiheit gibt.
Ja.
Ne? Auch so etwas wäre halt in allen Staaten, die da angrenzen, nicht möglich, wenn du da lebst und die diametrale Meinung vertrittst.
Auf jeden Fall, wir werden in München eine Demonstration haben morgen. Es ist schreckliches Wetter, es ist wahnsinnig kalt, es ist, aber wir werden zum Gedenken des 7. Oktober und mit der Forderung Set Them Free, der Freilassung der Geiseln und im Kampf gegen die Hamas und Hisbollah und den Iran auf die Straße gehen.
Ich hoffe, es kommen
ganz viele Menschen.
Ja. Genau, ich hoffe, dass viele Menschen kommen. Und ich glaube wirklich, dass es da eine Parallele gibt. Für Jüdinnen und Juden auf die Straße zu gehen, ist wie wenn man für Mädchen und Frauen auf die Straße geht.
Ja.
Das motiviert jetzt nicht so sehr. Das ist gerade noch mal ein Grund, daran zu erinnern. Am 1. November um 12.05 Uhr findet vor dem Bundeskanzleramt eine Demo für Frauen- und Mädchenrechte, für Demokratie und Wissenschaft statt und gegen das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, was halt einen tollen Namen hat, aber davon nichts einlöst,
ja,
sondern verfassungsfeindlich ist und gegen die Verfassung steht in mehreren Artikeln, unter anderem Artikel 3 und Artikel 5. Ich werde da sein, 1. November, 12.05 Uhr vor dem Bundeskanzleramt und ich würde mich freuen, wenn viele kämen. Und am 2. November findet übrigens statt in Berlin eine Lesung von Helen Joyce, Journalistin, Autorin des Buches, auf Deutsch heißt es Fakten über Transgender. 2021 war es das Buch des Jahres von Sunday Times, Spectator und, wie heißt das, Observer. Mhm. 2021 also schon. In Deutschland ist es erschienen in einem kleinen, engagierten Verlag, dem Magas Verlag, überhaupt nicht rezipiert in deutschen Medien. Habe ich schon gesagt, 2021 Buch des Jahres?
Ja, 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 Trans. Okay. Ich hab's im Original, Trans. Ja. Helen Joyce ist fantastisch.
Sie macht am 2. November großartig. Eine Lesung. Wunderbar. Die war schon geplant und es war schon veröffentlicht, wo die stattfindet. Und dann wurde sie wieder ausgeladen, weil der Veranstaltungsort Angst hatte. So weit sind wir schon in Berlin 2024. Das heißt, der Ort, wo Helen Joyce lesen wird, wird dann am 1. November bei der Demo bekannt gegeben. Noch ein Grund mehr zu kommen.
Unbedingt, unbedingt. Und wir haben das auch so gemacht. Ich habe einen enorm wichtigen Film gesehen über Ilana Levitan. Es heißt Das Schweigen. Ich werde ihn verlinken. Er ist in der ARD-Mediathek. Ich habe den Preview gekriegt mit einer Podiumsdiskussion der großartigen Künstlerin Ilana Levitan. Und zwar im NS-Dokumentationszentrum in München. Und da hat ja erst vor 10 Tagen ein Anschlag stattgefunden, der glücklicherweise vereitelt werden konnte und nichts passiert ist. Und wir haben einfach unglaubliche Sicherheitsmaßnahmen über uns ergehen lassen, gerne. Und wir wurden nur per E-Mail und Telefonnummer eingeladen. So weit sind wir schon. Also wenn du an einem Film über die Verarbeitung der Täter- und der Opfergeneration hier in Deutschland, ist wirklich ein toller Film, Das große Schweigen oder Das Schweigen, zeigst, musst du unter höchstens Schutzvorkehrungen quasi und Sicherheitsvorkehrungen an den Preview gehen.
Das ist der Wahnsinn. Kann. Weißt du noch, ich weiß, du mochtest diesen Film gar nicht. Film als Thema. Golda, bei der Preview in Frankfurt wurde das ja abgesagt, wegen Protesten.
Wahnsinn. Nee, ich finde übrigens Golda unbedingt sehenswürdig. Unbedingt sehenswürdig. Es wird, ich finde immer, Golda Meir müsst ihr dann auch auf YouTube diese großartige Dokumentation über 2,5 Stunden über diese unfassbar große Frau sehen. Das war das. Aber ich werde von jetzt an alle Filme, die Isabel Rohner gut findet, auch gut finden und dann unser Publikum total langweilen. Aber eben,
nein,
ich werde morgen...
Nein, nicht, und ich glaube es dir auch nicht. Ja. Mir fallen direkt ein paar Filme ein, über die wir dringend sprechen müssen.
Okay. Aber eben morgen werden wir an der Gedenkdemonstration am 6. zum 7. Oktober morgen in München uns versammeln, kommt alle zahlreich und eben ich umarme eigentlich alle und let them free. Es ist enorm wichtig, dass wir den Kampf weiter aufrechterhalten. Seit dem 7. Oktober befindet sich die Welt, der Westen, im Krieg mit den Islamisten. Und dieser Krieg ist ein heißer Krieg geworden, der war schon lange ein kalter Krieg. Und da ist es eigentlich klar, auf welcher Seite wir alle stehen sollten, gerade als Frauen. Deshalb, in dem Sinne, auf die Frauen.
Auf das Gute in der Welt.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.